Unidos en Mi Mejor Amigo. Este...
Diese Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
Kinder, macht den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen!
Hallo Achim.
Hallo Dominik.
Nimmst du meine Hand?
lieber deine als die metaphorische aus der Folge.
Ja, ich weiß nicht genau, welche Hand da irgendwie gemeint ist, aber das werden wir gleich im Gespräch herausfinden, sicherlich. Oder auch nicht.
Und es wieder vergessen.
Ja, genau, richtig.
da sprechen wir am Schluss
drüber. Genau, richtig. Ja. Wir nehmen diesmal recht spontan auf, deswegen müssen wir uns die Folge so ein bisschen zusammenreiben.
Wird es eine kurze Folge?
Ja, möglich. Richtig.
Oder auch nicht.
Soweit ich mich erinnere, fängt es dann mit Folgendem an. Also das ist jetzt das Staffelfinale auch. Das muss man sich nochmal kurz vor Augen halten. Das ist das Finale. Hier läuft alles zusammen, alle Stricke. Und es muss sich was auflösen und was Neues ergeben. Das ist normalerweise so die Richtung von dem Finale. Was sie im Halbfinale ganz gut hinbekommen haben mit dem Warpen ins Mirror-Universum. Warpen? Naja, Mirror-Universum. Diese Folge fängt auf jeden Fall, glaube ich, damit an, dass Michael Imperator Georgiou nervt.
Na ja, grundsätzlich inneren Monolog hält erstmal wieder.
Ach so, das stimmt. Was sie über alles hinweggeht. Weißt du, was der Inhalt ist?
Ach, sie erzählt eine Geschichte von irgendwem und dem schlimmsten Feind begegnen und was soll man tun. Es wird ja am Ende zu Ende erzählt. Oder relativ
gegen Ja, eine junge Soldatin fragt den Admiral am Vorabend der Schlacht irgendwas. Ja, genau, stimmt. Das habe ich schon ganz vergessen. Und anschließend nervt sie Georgiou. Denn ich weiß nicht genau, was Michael davor hat, aber nee, erstmal benimmt sich Georgiou seltsam. Sie kommandiert die Crew herum und sagt sowas wie: Ja, nennen Sie nicht Kronos die Heimatwelt der Klingonen, das haben sie nicht verdient, das sind Tiere. Also ganz typisches Star Trek Kapitänsäußerung. Und möchte gerne knappe, kurze Antworten und beleidigt Saru, glaube ich, indem sie Anspielungen darauf macht, dass sie sonst Kelpianer ist.
Ja, sie sagt, haben Sie etwa Angst? Das wirkt sich nicht gut auf Ihre Ganglien aus oder das macht zäh?
Ja.
Oder irgendwie so, sind Sie zäh geworden? Ja, ich bin sehr zäh geworden. Bitte iss mich nicht.
Man könnte fast sagen, ungenießbar.
Ja.
Ich glaube, das ist so der, ja. Ja, Georgiou ist dann auf einer leichten Beleidigungstour irgendwie. Zieht sich auch so durch die ersten 20 Minuten, dass sie einfach mal Leute besucht und sie dann beleidigt. Das passiert dann nämlich nochmal, wenn sie zu Lorel geht und zu Tyler, genau. Da fängt sie erstmal an, die Leute zu beleidigen und ja, dann will sie was von ihnen auch noch. Aber erstmal provoziert Michael Georgiou, indem sie genaue Fragen zu dem Hintergrund von Captain Georgiou stellt, so ganz auf eine natürliche Art und Weise. Wo sind sie eigentlich geboren?
Nein, wo kommt dieses Sprich, ja, wo kommt das her?
Ja.
Ja.
Was ist der Zweck des Ganzen?
Ich weiß nicht, ob sie da wirklich einen gewissen Zweck verfolgt. Sie ist halt einfach angepisst und ja, spielt da halt so ein bisschen mit.
Ja, aber also auch die Crew müsste jetzt bemerkt haben, oh, das ist vielleicht nicht unser Kapitän Georgiou, den wir schon seit Jahren kennen. Seit, ich glaube, 6 Jahren mindestens.
Nee, wir sind ja auf Discovery, nicht auf der Shenzhou. Und es sind ja nur Teile der Shenzhou-Crew in die Discovery aufgenommen. Also wir wissen von der Rothaarigen, die könnte da vielleicht irgendwie, die guckt ja auch sehr komisch und die könnte da wohl gut stutzig werden. Und weiß nicht, ich habe mir mehr nicht gemerkt, ob da noch mehr dabei war. Ja, dafür waren sie so schnell alle weg.
Okay, ja. Auf jeden Fall ist es auch für den Sternenflotten-Captain seltsam. Ich weiß nicht, also entweder wollte Michael die anderen so darauf hinweisen, das ist nicht wirklich Georgiou. Ja, später ist dann aber auch keiner mehr überrascht irgendwie, wenn das rauskommt. Ist ein bisschen komisch, warum sie das jetzt macht. Also einfach, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Denn die kriegt sie dann auch und sie gehen ein bisschen durch die Gegend und unterhalten sich darüber. Und Michael muss Loyalität schwören gegenüber Georgiou. Ja, bist du für mich oder gegen mich? Und erstmal, weil Star Trek Command gesagt hat, sie soll das machen, ist sie natürlich auf der Seite von Georgiou.
Merkt aber recht schnell, dass der Plan weitreichender ist, als sie ihn bisher kannte. Also sie stellt ja schon gleich in Frage bei Georgiou, ob das denn jetzt nun alles so, was sie bisher weiß, ob das wirklich alles ist. Dass dann sie hat schnell rausgekriegt, dass da noch mehr dahinter steckt.
Dafür dauert es dann aber noch 20 Minuten, bis sie dann alles zusammengerechnet hat. Auf jeden Fall müssen sie jetzt erstmal, ist das Ziel herauszufinden, welche Krater sind inaktiv und können genutzt werden, um da eine Drohne reinzubringen. Ich dachte ja, das wäre schon erledigt, indem sie da einfach reinspringen und dann einfach die Scanner anwerfen. Warum brauchen sie da jetzt noch eine Drohne dafür?
Ja.
Na gut.
Keine Ahnung, vielleicht wäre Scanner zu auffällig, dann würden sie entdeckt werden oder...
Ja, vielleicht.
Irgendwie sowas und Drohnen werden nicht so entdeckt.
Es gibt auf jeden Fall 7 mögliche Einstiegspunkte für die Drohne und als erstes gehen sie zu Lirel und befragen sie. Und da ist mir zum ersten Mal aufgegangen, warum Lirel dieses komische Outfit trägt mit diesen Metallstreifen darüber. Das sollen Fesseln sein. Das war mir gar nicht so. War dir das klar?
Ja.
Okay, nee, war mir nicht klar. Denn die werden dann mal aktiviert und sie kann dann ihre Arme nicht mehr bewegen. Also sie soll es so, zumindest so spielen, als wenn sie die Arme nicht mehr bewegen könnte. Das macht sie aber nicht so gut. Denn ständig, während sie dann von Georgiou geschlagen wird, denn Georgiou verhört Lirel ein wenig, wackeln ihre Arme einfach immer weg von diesen Metalldingern. Da könnte man die auch einfach anketten fürs Filmen und dann später rausretuschieren. Das war auf jeden Fall jetzt nicht so gelungen. Aber ja, ein weiteres Rätsel ist gelöst, warum sie so ein blödes Outfit trägt. Findet dann aber nichts raus bei Lirel. Ist da noch irgendwas Wichtiges bei Lirel?
Nee, ich habe mir nichts gemerkt.
Es wird, glaube ich, noch angespielt, das kann nicht sein, ich habe dich gegessen.
Ja. Ja, es wurde sich an ihrem Fleisch gelabt.
Ja. Was vielleicht nochmal so eine Parallele aufzeigen soll zwischen den Terranern und den Klingonen. Denn beide essen Leute. Mhm. Die einen Kelpianer und die anderen Sternflottenkapitäne. Also die Terraner sind die Klingonen des Spiegeluniversums, so mehr oder weniger. Ja, finden sie auf jeden Fall nichts weiter raus bei Lirel. Und Michael erwähnt dann zwischen einfach so, ja, wir hätten hier noch einen anderen Klingonen. Und der hat auch schon gesagt, dass er uns gerne helfen wollte. Warum sie da jetzt nicht als erstes hingegangen sind, weiß man nicht genau. Auf jeden Fall gehen sie dann zu Tyler.
Der auch erstmal beleidigt wird, genau, hast du ja schon gesagt.
Ach ja, genau, ja.
Irgendwie, oh, du bist weder das eine noch das andere. Bist jetzt voll am Arsch.
Ja.
Ja, ich erzähle euch trotzdem alles, was ich weiß. Bin so freundlich.
Ja, er reagiert da auf jeden Fall gar nicht drauf und ist in so ein Knotenspiel vertieft und sagt, ja, das ist das, was mich bindet. Was ganz witzig ist.
Der Palsteak.
Okay.
Das ist eine Rettungsschlinge. Also es ist der Palsteak ist so eine Rettungsschlinge, weil das ist so eine Schlinge, die sich nicht zuzieht. Das ist eine feste Schlinge. Deswegen auch eine Rettungsschlinge, von daher würde es passen.
Wieder einmal können wir das Spiel spielen, was macht Achim von Beruf? dass er solche Dinge weiß. Zuschriften weiterhin an randzeit@googlemail.com. Ja, genau, also das ist eine Schlinge, die nicht verrutscht, das ist halt auch nochmal, die einem Halt gibt. Das wird zumindest so in der Folge irgendwie gesagt, die kann nicht verrutschen. Letzte Folge hieß es noch, oder in den letzten Folgen hieß es noch, ja, Michael, du bist mein Halt, das bindet mich an diese Welt. Jetzt habe ich ein Stück Schnur gefunden, was den gleichen Effekt hat. Das finde ich gut. Michael wurde mit einem Stück Schnur ersetzt, was irgendwie leicht beleidigend ist, aber naja.
Ja, was halt auch so dämlich ist. Also die haben das jetzt nochmal schnell eingeführt, weil er ihr das dann nochmal geben muss, damit sie was von ihm hat.
Ja.
Halt irgendwie Quatsch. Also dann hätte er schon irgendwie das immer mit sich rumspielen haben müssen.
Ja, was wir jetzt auch aus Tylers Vergangenheit wissen, irgendwie seine Mutter war Lehrerin, glaube ich. Er kommt aus der Nähe von einer Stadt und jetzt haben sie so das Thema Nautik noch entdeckt. Denn
ja, das war schon mal ganz kurz. Also er hatte schon mal drüber gesprochen, wenn er wieder nach Hause kommt oder was auch immer, möchte er auf den See fahren und dann mit dem Boot umschippern. Irgendwie sowas war da schon mal. Also es knapp war es schon mal.
Okay, stimmt, richtig. Ich erinnere mich auf diesen Hippie-Planeten, aus dem irgendwie auch nichts geworden ist.
Ja.
Dieses Thema verfolgen sie jetzt auch sehr heftig. Man sieht in seinem Zimmer ganz viele nautische Gegenstände und er auf einem Boot und ja. Also es wäre alles ganz nett gewesen, wenn man das vorher mal gesehen hätte. Einfach nur hätte ja gereicht, wenn Michael ihn mal abgeholt hätte aus seinem Quartier und dann sieht man ein bisschen, wir kriegen nochmal einen Einblick in seine Persönlichkeit, in seinen Hintergrund. Ja, das machen sie ein bisschen spät einfach. Und dann aber auch volle 12 auf die Nase. Er ist ganz begierig darauf zu helfen und zeigt ihnen, dass es einen möglichen Einstiegspunkt gibt. Ein ehemaliger Tempel, wo irgendein Gottkönig der Klingonen früher Leute geopfert hat und bis Kales kam und ihn gestürzt hat. Dieses Ganze gab es schon mal in TNG, wurde das schon mal erläutert. Also es ist alles schon Star Trek-Kanon, was Kales so alles gemacht hat. Ich glaube, als dieser falsche Kales aufgetaucht ist oder der geklonte Kales in TNG. Es kam mir zumindest vage bekannt vor. Ja, und deswegen müssen sie da jetzt runterbeamen, nachdem sie da hingesprungen sind. Ach nee, vorher kommt noch Tilly, ne?
Ja, sie müssen jemanden dabei haben, der die Drohne trägt.
Genau. Und da kommt nämlich auch nochmal Georgiou Beleidigungstour. Sagt nämlich, dass die Haare ganz furchtbar sind von Tilly und erinnert daran, dass sie und Killy eine tolle Zeit hatten, als sie die Betasoiden versklavt haben.
Ja.
Die Betasoiden sind in Star Trek irgendwie auch diejenigen, die als erste überfallen werden. Die das Dominion hat Betasoid? Nee, Betaset, genau. Betaset überfallen und quasi widerstandslos eingenommen. Obwohl es eigentlich recht schwierig sein müsste, so eine gedankenlesende Spezies zu unterjochen. So auf Dauer ist das, glaube ich, anstrengend. Weil die halt ständig alle Pläne von einem herausfinden können, ne?
Ja, ist das nicht eher so das, was gerade vorrangig gedacht wird und ansonsten eher Gefühle und dass sie per Gedanken nur untereinander kommunizieren?
Stimmt. Irgendwie sowas war das, ja.
Und bei einer kriegerischen Rasse sind die Gefühle, glaube ich, recht einfach zu erkennen.
Ja. Sie sind wütend und wollen töten. Ja, das ist richtig. Sie sind immer noch wütend und wollen töten. Jetzt wollen sie mich töten. Okay, ich halte meine Klappe. Aber wir feiern Nackthochzeiten.
Ja.
Oder nee, nur die Schwiegermutter ist nackt. Ich bin mir nicht sicher, wer da alles nackt ist. Naja, das mit Tilly, das fand ich eigentlich gar nicht, das fand ich ganz, ganz witzig tatsächlich, wie Tilly auf Georgiou reagiert. Das war so ein Moment von Humor, der so ein bisschen funktioniert hat, auf jeden Fall.
Ja, das fand ich auch. fand's blöd, dass sie es mit dem Killy wieder rausgekramt haben. Das war so ein bisschen, und was so von Giorgio-Seite kam, fand ich auch nicht so richtig gut, aber ja, sie fand ich auch ganz witzig. Also, Tilly.
Ja, es war auch sehr auf Humor gespielt, so von wegen, ich mach den Gruß jetzt nicht und Michael macht den Picard-Facepalm im Hintergrund. Dieser Humor hat funktioniert, der Rest des Humors nicht so gut in der Folge. Auf jeden Fall, sie müssen sich jetzt umziehen, damit sie gut dort hineinpassen oder sich tarnen.
Ja, in die Umgebung. Weil da, wo sie hinwollen, das ist besetztes Gebiet, also besetztes, überlassenes Gebiet für irgendwelche Händler, irgendwelchen Abschaum.
Ja, die Botschaft.
Die da so schalten und walten können. Und genau, damit sie da als Menschen nicht auffallen, müssen sie sich als böse Menschen verkleiden. Denn Menschen gibt es da schon, aber halt eben keine Föderation.
Ja, richtig. Und wie kleidet man sich böse? Einfach in schwarzes Leder. Möglichst hautenges schwarzes Leder alle. Ja. Das immer noch, also das finde ich immer noch faszinierend, dass schwarze Lederjacken immer noch Bad Boy sind. Hatte ich ja schon mal Lorca bemerkt. Ja. Jetzt weiß man, sie sind in geheimer Mission unterwegs. Wo sie hingehen, das ist irgendwie die Botschaft der. Jetzt habe ich den Orion? Nee, Orion nicht. Gott, wie heißen die grünen. Die grünen. Orion-Sklavenmädchen?
Keine Ahnung. Okay.
Die Oriona, sagen wir einfach mal.
Marsmännchen.
Ja, also die kommen aus Orion auf jeden Fall und es gibt das Orion Slave Girl, deswegen nehme ich mal an, dass es Orion, die Botschaft der Orion-Leute, naja, egal.
Orion.
Beamen runter und suchen jetzt halt den Tempel, um dort die Drohne zu planen,
zu starten, zu platzieren, wie auch immer.
Platzieren, das wollte ich sagen. Die Tilly am Handgelenk trägt in einem Koffer. Was sehen wir da unten? Es ist alles ganz dreckig und wir sehen auch einen pinkelnden Klingonen und jetzt wissen wir auch, was Lorca mit das passt ja gar nicht, als Lorel davon erzählt hat, dass sie Tyler vergewaltigt hat oder mit Tyler eine Zwangsaffäre hat. Denn es ist ein doppelter Strahl. Die haben wohl einfach zwei Penisse. Gut, okay.
Habe ich gar nicht so sehr drauf. Ich habe gesehen, dass da zwei Strahle waren und habe es aber nicht erkannt, dass es
doch, ich glaube, es sein ist, soll.
Warum sollten sie zwei Pimmel haben? Das ist ja dämlich.
Ich weiß es nicht, aber da sie jetzt schon einmal drauf angespielt haben und es uns jetzt auch nochmal so quasi zeigen, ist es wohl ihnen auch wichtig. Das ist das, was von dieser Serie übrig bleiben soll. Wir wissen jetzt mehr, wie Worf untenrum aussieht. Und finde das nun schwer verstörend. Aber das waren Informationen, die ich nicht wissen wollte über das Star Trek-Universum. Ja. Aber gut, sie reiten darauf ordentlich rum. Naja. ja, reiten, ne?
Dann ist natürlich das Opfer, was Vogue gebracht hat, natürlich viel, viel größer.
Stimmt. Die haben eh von allem ganz viel. Die haben ja auch, glaube ich, zwei oder drei Herzen, vier Lebern. Und ja, jetzt hat er auch noch zwei Penisse. Und da hat er jetzt die 50% von opfern müssen. Vermutlich.
Ja. Tragisch.
Naja, gut, Sie sehen, also ich habe mir das, also es ist alles so ein bisschen wie so ein Untergrundbazar mit offenen Zelten und da wird ganz viel gekocht. Es gibt viel Essen, wie so ein Festival vielleicht. Auch mit pinkelnden Leuten in der Ecke und seltsamen Geschäften.
Ja, hast du bei dem Kochen mal hingeguckt? Ich glaube, ich habe da nämlich so zwei Tiere in der Pfanne entdeckt. Sind dir die auch aufgefallen?
Ja, natürlich, sofort.
Das waren doch die aus Der Zorn des Khan von dem.
Genau, die Ceti 3 oder 4? Ich weiß, oder 4 oder 5?
Ceti Alpha 6.
CT Alpha 6 Aale dann, die Gedanken manipulieren können oder einen irgendwie gefügig machen.
Ja, dessen Larven sich durch das Ohr ins Kleinhirn oder Zwischenhirn einfressen, dort so reinwinden und immer größer werden, bis man verrückt wird und ja, irgendwie auch gefügig machen.
Ja, da hatte ich auf jeden Fall mega Horror vor, als ich das als Kind gesehen habe. Und fand das mega gruselig in Zorn des Khan.
Ja, das fand ich auch mal sehr unangenehm, ja.
Ja.
Mit 5 Jahren.
Aber offensichtlich schmecken sie auch gut. Das finde ich ganz gut, dass sie so multifunktional einsetzbar sind.
Ja, von irgendwas mussten sich die ja auch damals ernähren. Die Crew der Botany Bay.
Heute gibt es Cetial. Das gab es gestern schon. Ja, du kannst Sand essen noch, du Idiot. Sand und Cetiale. Das ist es hier, was es hier gibt.
Aber heute ist es das Sonntagsessen, denn heute hat Khan drauf gepinkelt.
Ja, aber offensichtlich, Khan hat auch immer gesagt, woanders wird das als Spezialität angeboten, da musst du viel für zahlen, sei mal froh. Ach nur Cetial. Morgens Cetial, mittags Cetial, abends Cetial.
Ja. Können wir uns darüber noch ein bisschen länger unterhalten? Das macht die Folge bestimmt viel, viel besser.
Tatsächlich war das auch so ein wirklich bemerkenswerter Moment.
Das ist ein bisschen schade. Ich dachte, es wäre nur mir aufgefallen und dir nicht. Und ich könnte jetzt mal wieder glänzen, aber nee. Ja, okay. Gut.
Ja, Essen bei Star Trek, da können wir generell nochmal einen längeren Exkurs zu machen. Das sieht immer ganz geil aus, tatsächlich. Das ist so viel Melone, die in Färbemittel getunkt wurde. Und irgendwie weiche Marshmallow-Teile gab es immer auf TOS zu essen. Und ja, hier sehen wir jetzt noch größere kulinarische Kost, wie zum Beispiel Weltraumaal später noch.
Ach ja.
Ja, da haben sie nochmal einen richtigen Callback gemacht. Da haben sie nochmal zurückgegriffen. Ah, was hatten wir denn in Episode 5 mit Matt? Ah, ein Weltraumaal, der gefährdet ist. Und hier wird er verkauft. Da sehen wir sofort, ha, das sind böse Menschen. Ja, okay, das war's auch mit Essen. Mehr Essen sehen wir, glaube ich, nicht.
Ja.
Sie trennen sich, glaube ich.
Erstmal gehen sie zusammen in den Puff und dann.
Ja, wo wir tatsächlich orionische Sklaven nochmal sehen. Und diesmal auch männliche Sklaven. Da hat sich nämlich Star Trek weiterentwickelt. Das ist progressiv. Es gibt nicht nur Sklavenmädchen, die Kirk begattet und dann verlässt. Tatsächlich wahr. Er bringt ihnen die Kunst der Liebe bei und anschließend verlässt er den Planeten. Sondern jetzt gibt es auch Männer, die das auch machen. Ungünstig war, dass die haben halt ganz grüne Haut. Und wenn man dann blaues Licht drauf, wie in diesem Club war, drauf werfen lässt, dann sehen die halt sehr bleich aus, einfach nur. Es war nicht so ganz klar, dass es nun Orioner sind.
Habe ich nicht erkannt auch.
Okay. Ja, da muss man so ein bisschen sehr darauf achten und vor allen Dingen dann später, als sie bei Giorgio im Bett sind, da sieht man es ein bisschen deutlicher. Ja, okay. Giorgio und Tilly bleiben in dem Club und Tyler und Michael gehen woanders hin, um diese Information, ich habe schon wieder selber vergessen, warum sie das nun machen, um halt diese Information zu bekommen. Und fragen sich, wo kann man diese Informationen denn wohl am besten bekommen? Gehen wir doch einfach mal ins Casino. Und dann spielt Tyler dort irgendein Spiel.
Ja, das ist noch nicht mal im Casino, das ist auf offener Straße.
Ja, okay, ja. Die spielen
halt Festival, ne? Die spielen das auf der Straße halt. Da, wo die Zelte gerade nicht stehen, wird gespielt.
Okay, dann gehen sie in die Spielabteilung. Also das ist ja alles auf offener Straße.
Ist doch ungefähr ähnlich wie auf dem Festival, so vom Verhalten her. Die schreien sich an und grölen und freuen sich dann alle, dass sie trinken müssen, quasi. Auch das, glaube ich, keiner getrunken hat.
Irgendjemand lässt auf Dauerschleife den Cantina-Song laufen. ja. Bis 3 Uhr morgens. ja, also es findet da ja irgendwie ja alles auf offener Straße statt, zum Beispiel auch der Waffenhandel. Da verkaufen sie nämlich vorher noch irgendwie was aus Lorcas Rumpelkammer, verkaufen sie noch irgendwelche Blaster, keine Ahnung, und kriegen dafür Geld.
Disruptoren. Das sind naukasianische Disruptoren, glaube ich.
Nausikanische, genau.
Nausikanische.
Die nämlich Picard dann später das künstliche Herz verschaffen. Die fand ich auch immer sehr cool, ja. Tatsächlich, die Nausikaner. Haben leider niemals mehr so eine Rolle gespielt bei Star Trek. Nur so im Hintergrund. Vielleicht ja nächste Staffel. Hier werden auf jeden Fall nur die Blaster und sie haben so ein bisschen Spielgeld. Zum Beispiel Vok spielt damit irgend so ein komisches Spiel, in dem Vok ganz gut war und kann noch mal kurz ein bisschen Michael die Hintergrundgeschichte von Vok erläutern. Dass er missgestaltet war und
ja,
der kann seine klingonische Kenntnisse einsetzen. Ja.
Ja.
Da kommt nämlich dann auch noch mal der tolle Humor der Serie heraus, nämlich als Vox sagt, ja, für sie bin ich wie ein Hund auf Wasserschieren und Michael kann mit dieser Referenz nichts anfangen und Vox sagt, das hat er sich gerade selber ausgedacht, um das Nautische auch noch mal mit einzubringen. Das haben sie ganz clever gemacht, finde ich. Da haben sie sowohl noch mal seinen nautischen Hintergrund eingebracht, als auch noch ein bisschen Humor. Finde ich gut.
Schön, hat es immerhin dir gefallen.
Man muss auch irgendwas Positives an dieser Episode finden.
Ja, das waren diese beiden Cetiale.
Stimmt. Ja. Ach, da konnte man sich, da hat man direkt Lust gehabt, auszuschalten und Zorn des Khan anzumachen.
Tatsächlich, ja. Aber nur diese erste Szene immer wieder.
Ja, genau, richtig, ja.
USS Reliant ruft CT Alpha 6.
Ja. Was? Das ist nicht CT Alpha 6, das ist CT Alpha 5. CT Alpha 5. Es hat sich verschoben. Naja, irgendwie sowas.
Nein, es ist schon CT Alpha 6, aber sie haben blöderweise die Botany Bay auf den falschen Planeten runtergeschickt.
Weil irgendwie ein Planet fehlt.
Alpha 6, da hat jemand nicht nachgeguckt. Wahrscheinlich war es sogar Chekhov selber, der nicht richtig gescannt hat. Trottel.
Ja.
Wobei, ich glaube, da war Chekhov noch gar nicht dabei. Khan ist ja aus der ersten Staffel, da ist Chekhov noch gar nicht.
Ach, stimmt.
Er hat das nur gehört, die Geschichte. Ah, vielleicht ist auch Khan erst später, aber ich glaube nicht.
Na gut. So, nachdem sie nun die beiden erfolgsversprechenden Orte abgeklappt haben, wo man einen Tempel finden könnte oder jemand weiß, der einen Tempel kennt, gehen sie zu dem nächstlogischen über, nämlich, hey, da trinken zwei Typen und zünden einen Drink für den ihren Gottkönig an. Hätte er mal die Information auch mal vorher gehabt, also ihnen geben können. Einfach nach diesen Typen Ausschau halten, die werden es ja wohl wissen. Naja, und da kriegen sie die Information her. Zwischenzeitlich vergnügt sich Georgiou mit den beiden Sklaven und Tilly versucht sich an Drogen in der Zwischenzeit.
Ja, will das ja eigentlich gar nicht.
Muss, um nicht aufzufallen. Aber ich glaube, das ist so ihr.
Genau, Gruppenzwang quasi.
Und ja, das ist irgendwie auch ein bekannter Schauspieler tatsächlich, der da einfach grün geschminkt wurde. Der spielt öfter so creepy Rollen. Und ich glaube auch sogar im Abspann steht er als creepy Oriona drin. Naja, der, während sie ohnmächtig ist, versucht er sich halt an dem Koffer zu schaffen zu machen. Und verrät ihr gleichzeitig, wie clever sie das alles gemacht haben. Und Tilly erfährt gleichzeitig, dass der Vulkan noch aktiv ist. Aber wie kann denn da dann die Drohne drin überleben? Mensch, der ganze Plan ist ja droht zu scheitern. Oder was ist in dem Koffer drin? Naja, öffnet den Koffer und findet raus, dass es eine Bombe ist. Das hat 20 Minuten gedauert, ehe sie rausfinden. Mein Gott, die wollen eine Bombe reinpacken. Das fand ich wahnsinnig offensichtlich. Ich habe mich das gleich zu Anfang, als es diesen Koffer gab, dachte ich, ja, das ist eine Bombe. Hatte ich, glaube ich, auch schon letzte Folge erzählt. Das ist auf jeden Fall, dass vermutlich eine Bombe sein wird, die da platzieren und eben nicht keine Scanner oder dass das der Grund ist, warum sie da reinspringen. Dass uns halt die Folge da 20 Minuten lang, also dass die Charaktere halt so lange brauchen, um das rauszufinden, ist so ein bisschen sehr dämlich, finde ich. Oder ich fand es anstrengend, dieses Rumgerätsel sich anzugucken, was dann damit gelöst wurde, hey, folgen wir doch den Typen. Und dann finden wir das raus. Ja. Ich fand die ganze erste Hälfte dieser Folge nicht so toll.
Ach so. Aber die zweite Hälfte besser?
Ja.
Ja. Okay, gut.
Nee, dann wird's einfach nur blöd. So war es jetzt noch so semi-nachvollziehbar. Ne? Die Charaktere sind halt ein bisschen beschränkt und finden nicht gleich raus, was Georgiou plant. Und warum die Sternflotte, also noch gab es ja auch gar keinen Grund, warum die Sternflotte nun nicht einfach Saru das hat machen lassen. Es war ja, muss ja schon klar gewesen sein, oh, da passiert noch irgendwas mehr. Naja, das ist halt eine Bombe,
ja,
die sie da reinpacken. Fandest du das überraschend?
Ich hatte mir da keine Gedanken groß drum gemacht. Überrascht war ich nicht. Ich wusste nicht, dass da wahrscheinlich irgendwie was ist, oder ich hatte da nichts geahnt. Aber ja, wie gesagt, überrascht war ich auch nicht. Also war ich, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt in dieser Folge, dass ich irgendwie dachte so, oh. Ja. Okay. Wollte auch einmal kurz, als sie auf dem Markt unterwegs sind und die zwei Zeti-Aale da an der Pfanne lagen, da war ich tatsächlich, oh, da sind ja Zeti-Aale.
Ich war nicht, also in dem Sinne, ja, ich war schon auch viel überrascht über die Folge, aber eher so, nein, das machen sie nicht. Nein, das machen sie nicht. Die Idioten.
Ja.
Oh Gott. Das hat mich, ihre Dämlichkeit hat mich überrascht. In vielen, vielen Aspekten. Okay, und ja, Georgiou ist dann alleine schon runter und wirft die Bombe rein, während sich Saru und Freunde oder Michael und Freunde neu organisieren, nochmal runtergebeamt wurden. Und da dachte ich schon, oh ja, das ist ja ganz, das haben sie ganz gut gemacht, jetzt ist es schon vorbei. Wir finden also erst im Nachhinein heraus und nun ist es nicht mehr aufzuhalten oder sie können es, ja, sie können diesen eigentlichen Prozess der Bombe nicht mehr aufhalten. Naja, dann enttäuscht mich diese Folge dann doch wieder, indem man dann rausfindet, Georgiou stand da einfach nur 20 Minuten, nachdem sie das Ding da reingeworfen hat, 20 Minuten da rum und hat gewartet, bis sie noch in der richtigen Position ist.
Ja, muss doch noch so rumfliegen.
Weil ich dachte, es gäbe eine unausweichliche Situation. Man sieht schon, wie sie es reinwirft und damit ist schon alles zu spät. Und jetzt muss man halt, kann man entweder das Drücken des Knopfs verhindern noch oder halt die Klingonen warnen. Naja, okay, haben sie alles nicht gemacht. Und Michael muss erstmal mit der Sternflotte sprechen, um rauszufinden, was ist da los? Wir haben hier eine Bombe gehabt und Georgiou hat die Bombe jetzt. Und ja, die konnten jetzt nicht 1:1 zusammenzählen, sondern musste erst die Sternflotte konfrontieren und hat sie in einer tollen Rede, hat sie an die Prinzipien erinnert und auf jeden Fall ist die Sternflotte auch nicht so richtig überzeugt von ihrem Plan, denn sie knicken auch nach dieser kurzen Rede total ein. Also es gibt gar keine Widerrede mehr. So von wegen, das müssen wir machen und es gibt keine andere Chance. Die Klingonen, man könnte ja Dramatik mit reinbringen können, dass zum Beispiel die Klingonen bereits die Erde angreifen und Cornwall auf einem Schiff gerade mitten im Kampf ist. Und man sieht im Hintergrund das Explodieren und die leiden.
Ja, das wäre vielleicht ein bisschen too much gewesen, aber sie haben das ja tatsächlich so aufgebaut. Wir haben ja zu Anfang die Klingonenschiffe gesehen, die schon quasi auf die Erde zufliegen. Die halt bloß noch nicht ganz so weit waren, weil, weiß nicht, waren irgendwo beim Jupiter oder was auch immer. Ja, also die waren schon unterwegs. Warum? Die sind 50 Meter weitergekommen am Ende, als sie abdrehen. Ja. Völlig Banane.
Die wollten Angst und Schrecken erstmal verbreiten, indem sie ganz langsam anfliegen.
Ja.
Und die Flotte der Erde ist auch irgendwie nicht mehr da, wie wohl in letzter Folge noch gesagt wurde. Oder bereiten die sich
auf? Ja, letzte Verteidigungslinie ist irgendwie, ja, da war nichts zu sehen.
Na gut. Das hat mich schon bei dem Borg-Angriff aufgeregt in der Schlacht um Wolf 359 oder was danach kommt, da fliegt der Borg-Kubus ja schon in den Sektor der Erde hinein, glaube ich. Und da kommen so zwei kleine Gleiter und die machen sie. Und das ist die Verteidigungslinie der Erde. Naja. Und halt ein paar Kreuzfahrtschiffe, die sie vorher in den Weg gestellt haben mit lauter Kindern drauf. Sollen wir das Schulschiff da auch reinschicken? Ja, da wird schon nichts passieren.
Die sind ja angeschnallt. Können wir diese Kinder assimilieren? Nee, die sind angeschnallt. Okay.
Die sind safe.
Die tragen kleine Warnwesten.
Blinkebärchen. Reflektorbärchen.
Ja, das ist sehr gefährlich für die Borg. Die haben ja fast alle diesen Laserpointerstrahl. Und dann leuchten die da rein und werden geblendet.
Blind! Ja, so passiert das eben.
Ich kann nicht.
Auch wenn die sich, wenn sich zwei Borg unterhalten, ist ein, am Ende einer immer halb blind. Kannst du bitte mal da runtergucken?
Ja, die haben ja alle so eine leichte Selbstbewusstseinsstörung, die können einen gar nicht richtig angucken. Das ist ja.
Gucken wir immer auf die Brüste. Ja, genau, mit dem Laserpointer sieht man auch immer gleich sofort, wenn jemand mal runterschielt. Entschuldigung, können Sie aufhören, mir in den Schritt zu starren? Was? Ich bin Stasi nicht in den Schritt. Ihr Laserpointer zeigt dahin. Ja, okay. Statt diese Folge zu besprechen, machen wir Star Trek Comedy. Denn, obwohl, das ist auch so ein bisschen Star Trek Comedy, was hier passiert. Sie hätten es auf jeden Fall spannender und dringlicher gestalten können. So war es halt. Cornwell macht, gibt gar kein Widerwort und sagt, oh, was können wir denn sonst machen? Und Michael hat den Plan, den sie uns aber noch nicht verrät, sondern sie geht erstmal runter zu Georgiou.
Ja, ich glaube, die hat am Ende gar keinen Plan.
Nee, nicht so richtig. So, ich glaube, ihr Plan ist, ich überrede Georgiou.
Ja. Und ziehe Lorel wieder schicke Klamotten an.
Genau.
Die wir freundlicherweise eingelagert hatten.
Ja, richtig. Schön aufbewahrt, aufgebügelt.
Frisches Blut rangeschmiert an die Zacken.
Auf jeden Fall stellt sie dann Georgiou vor die Wahl.
Also ja. Genau, gehen und für immer verfolgt werden oder hier diesen Schuldentlastungsbrief von der Föderation annehmen und sorgenfrei durchs Leben gehen. Genau,
und ich werde...
Passierschein A38.
genau, und Georgiou entscheidet sich dann auch, ganz sinnigerweise tatsächlich, entscheidet sich Georgiou dann halt dafür zu gehen, denn was hat sie für ein Interesse daran, einfach die Föderation zu schützen? Ihr hat schon die kurze Zeit auf dem Sternflottenschiff nicht so viel Spaß bereitet. Also konnte die Leute ein bisschen rumkommandieren. Ja, das hat ganz gut getan. Aber wenn man vorher ein Imperium kommandiert hat, dann ist das vielleicht auch nicht mehr so witzig. Ja, insofern ist es nur wirklich logisch, dass sie das annimmt. Ja, so. Nun ist aber der Twist ist, nicht Michael hat dann die Kontrolle über die Bombe, sondern sie geben sie Lorel. Weil dann sie alle Häuser erpressen kann. Und ihn sagen kann, hör auf mit dem Krieg.
Ja, aber das kann sie sehr ehrenhaft tun.
Durch Erpressung.
Das ist dann ja die abschließende Ansprache dann vor dem Hohen Rat eventuell, auch wenn ich ihn nicht als Hohen Rat erkannt habe, aber hat er nur drei Leute gesehen.
Die auch in so einer Höhle einfach nur waren. Das sah jetzt nicht so aus wie eine große Ratskammer, prächtig ausgestaltet, sondern ich dachte erst, es wäre doch dieselbe Höhle, wo jetzt auch das Loch drin ist. Aber... Das ja, ist wahrscheinlich die Kammer des Hohen Rates, die bei TNG schon deutlich besser aussah.
Ja, sie sagt, unser Volk ist entzweit und wir müssen alle an einem Strang ziehen und ich bin der neue Führer. Sie wird ausgelacht und sie sagt, na gut, hier, ich habe diese Bombe und jag unseren Planeten in die Luft, oder? Ich bin unser neuer Führer. Alles klar. Ja, und sie spricht auch noch von Ehre irgendwie und das war halt irgendwie etwas konträr, finde ich. Hätte sie sich das eher erkämpfen müssen und nicht eben erpressen. Weil, also was ist das jetzt für eine Gefolgschaft? Also, das ist genauso brüchig wie alles andere auch.
Und vor allen Dingen, ich meine, das ist ein Sternenimperium. Auch wenn, die haben ja nicht nur Kronos, die haben auch andere Planeten, hunderte andere Planeten und Sklavenvölker oder Subvölker unter ihrer Kontrolle. Also ich sage ja nicht, man kann auf den Planeten verzichten, aber wenn es jemand wirklich darauf anlegen möchte, der sagt einfach, in den nächsten Wochen werde ich jetzt nun alle meine Leute auch von Kronos runterziehen und da kannst du mich schon mal gar nicht mehr erpressen. Na gut, es könnte auch genauso gut jemand anders einfach auch eine Bombe darunter werfen und sagen, ha, ich habe auch so einen Hebel. So, jetzt wollen wir mal sehen, wer hier zuerst abdrückt. Zack, neutralisiert. Nächste Möglichkeit.
Das ist ja ganz schön kalter Krieg, würde ich sagen.
Nächste Möglichkeit ist einfach Lorel das Ding, also nicht jetzt sofort wegzunehmen, sondern in einer Woche, in einem Monat, in einem halben Jahr einen Moment zu überlegen, wo sie nicht mit dem Finger auf dem Ding drauf ist. Das ist ja auch mega stressig, die muss ja auch schlafen. Ja. Und auch, ich würde ja auch einen Beweis verlangen einfach. Du, ich möchte mal kurz dein Gerät haben, um mal zu gucken, was das für ein Gerät ist. Du hältst sie jetzt irgendwas auch noch von der Föderation hoch und sagst, hier ist eine Bombe. Ja, kannst du mir viel erzählen, ne? Naja.
So. Na ja, gut, sie könnten vielleicht schon die Sonde
scannen, ja.
Erscannen und ja, wobei wahrscheinlich könnten sie noch einfach rausbeamen.
Das ist
also, finde ich, ist ja, ich meine, die Möglichkeit hätten sie wahrscheinlich.
Es ist wahnsinnig lückenhaft auf jeden Fall. Und letztlich hat die Föderation jetzt auch, naja, so ein Dr. Evil hat sie jetzt die Macht gegeben, den Planeten zu zerstören. Und dann so, jetzt wird sich das Klingonische Reich sicherlich verändern. Wir gehen wieder weg. Also auch wenn man jetzt, weiß nicht, Kim Jong-un die absolute Macht gibt, die Welt zu zerstören. Und dann kann man jetzt davon auch nicht ausgehen, dass nun Weltfrieden herrscht plötzlich. Weil alle Angst vor dem Wahnsinnigen haben, der dann, du kannst ja auch nicht, mal so ein bisschen was sprengen, sondern du musst dann halt schon all in gehen halt, ne? Und wenn du auch noch selber auf dem Planeten bist, ist die Drohung nicht mehr so doll. Totaler Scheiße. Und das R-Konzept ist tatsächlich schon wieder kaputt, aber das war es schon immer bei den Klingonen. Das hat ja auch Worf immer ganz gut erklärt. So, es gibt einmal Ehre, die einem verliehen wird, das heißt Ehre von außen, und es gibt innere Ehre. Und das war immer sein Konflikt mit dem Klingonischen Reich, dass dort immer Ehre von außen gegeben werden muss oder jemand anders muss die Ehre zuschreiben. Und er sagt halt, nee, ich brauche keine äußere Bestätigung, ich habe eigene Ehre und folge diesen. Und das haben die halt in Star Trek richtig gut gemacht, diesen ganzen Konflikt. Der geht ja über Staffeln und Staffeln hinweg, immer wenn er mit Klingonen zusammenkommt. Baut sich dieser Konflikt oder dieser Konflikt, diese unterschiedlichen Ehr-Ansichten bauen sich da auf und konfligieren dann halt miteinander. Ja, und hier ist es einfach nur, ja, weil ich das Wort Ehre einbringen muss, weil Klingonen immer über Ehre sprechen, wende ich das jetzt auch mal hier an. Das hat nichts damit zu tun, was hier gerade passiert. Vor allen Dingen arbeitet sie ja mit dem erklärten Feind des Klingonischen Reiches zusammen. Und was sagt denn der Föderation auch nicht, dass sie jetzt sagt, so, jetzt habe ich uns geeint, wir greifen jetzt die Sternflotte an. Denn ich kann's. Wir sind ja eh schon kurz davor. Warum nicht? Und Georgiou hat ja auch richtig gesagt, ja, das ist schon immer, die Erde wird immer ein Dorn im Auge bleiben, der Klingonen. Und naja, es gibt ja noch ein paar Kriege tatsächlich mit den Klingonen. Das ist so schwachsinnig alles. Na gut, die Serie schließt damit den Klingonen-Plot irgendwie ab. Und um das Ganze noch runder zu machen, geht jetzt auch Tyler mit seiner Vergewaltigerin mit. Ich habe mich entschieden, statt mit dir, Michael, der Frau, die ich liebe, zusammen zu bleiben, mit meiner ehemaligen Vergewaltigerin mitzugehen. Das ist ein Stich ins Herz. Ja, ich weiß auch nicht, was, also, hat er dafür einen guten Grund genannt, warum er das macht?
Nee, er sagte dann irgendwie noch, Georgiou hat ja recht, ich gehöre nirgendwo richtig dazu, also will ich hier nicht dazu gehören. Glaube ich, zumindest.
Ja.
Ist das so warm?
Okay.
Ja.
Dann gehöre ich hier lieber nicht dazu. Obwohl ja auch sein klingonisches Sein unterdrückt wurde. Das heißt, er ist im Inneren jetzt vermutlich ein Mensch, der noch Zugriff auf die Erinnerungen an die Klingonen hat. Und dann muss ihm diese Welt ja noch fremder vorkommen. Dann ist es ja eher so, er ist ja äußerlich Mensch und innerlich Mensch. Zumindest wollen sie das verkaufen, dann bleib doch bei den Menschen einfach. Und jetzt geh nicht mit den Klingonen mit. Na gut, sie wollen ihn nicht mehr weiter dabei haben, sie wollen nicht weiter erklären müssen, was er nun eigentlich ist. Klingone, Mensch, Mingone oder Klensch. ja. Okay, und haben ihn damit rausgeschrieben. So, fertig. Zwischenzeitlich erklärt uns noch Michael ganz kurz, dass ihre Mutter von Klingonen vergewaltigt wurde, was den Satz von Sarek umso widerlicher macht in der letzten Folge, von wegen, ist es nicht geradezu poetisch, dass du jetzt dich in einen Klingonen verliebst, wobei deine Mutter ja von dem Klingonen vergewaltigt wurde. Hey, das passt ja voll gut zusammen. Ja, das ist, also, das macht... Ich habe auch nicht verstanden, warum sie uns das jetzt noch erzählen müssen. Erstmal ist da nicht auch wieder das Passungsproblem und das hat auch in die Tonalität irgendwie nicht reingepasst. Jetzt wird uns so ein bisschen erklärt, warum Michael nun vorher den Klingonen in ihm gesehen hat. Als er da gelacht hat, hat er sich wie die Klingonen angehört, die ihre Mutter vergewaltigt haben und ihren Vater getötet. Und dann ihre Mutter getötet haben. Mhm. Am Ende sagt sie aber, ich sehe in deinen Augen nur Tyler. Und es hätte alles vorher, hätte das alles mehr Sinn gemacht. Nämlich, als sie rausfindet, dass... Das hätte sie im letzte Folge in der Schleuse erzählen können. Dann wäre das alles nachvollziehbar gewesen, warum sie es anwidert, mit ihm zusammen zu sein. Aber jetzt das zum Abschluss noch zu machen, nachdem er dann auch noch rausgeschrieben wird, nee, das will mir in den Kopf gehen und hat auch überhaupt keinen Impact. Es war eine tragische Geschichte insgesamt. Und ich habe die Klingonen aber auch nie so gesehen tatsächlich, dass da auch also Kriegsverbrechen in so einer Art stattfinden. Ich habe mir das immer, die klingonischen Krieger, ein bisschen romantischer vorgestellt. Also töten und Party machen, ja, aber nicht mit den sich an den Kriegsgefangenen vergehen irgendwie. Oder sind ja, ja, dann sind es keine Kriegsgefangenen mehr.
Ja, das ist halt eine menschliche Eigenschaft eigentlich. So aus der Geschichte heraus. Das kennen wir so von Wikingern.
Ja, oder auch aktuellen Konflikten. Ja.
Wahrscheinlich.
Dass dann natürlich das auch als Waffe gegen die zivile Bevölkerung eingesetzt wird. Ja, ich fand es irgendwie unpassend für Star Trek tatsächlich, da das jetzt zu diesem Zeitpunkt nochmal einzubringen. Naja. Okay.
Ja.
Die Discovery kehrt zurück nach Hause und die Crew Discovery wird geehrt in Frankreich, Paris tatsächlich, da wo der Sitz des Sternflottenpräsidenten ist. Während das Sternflottenhauptquartier befindet sich nämlich in San Francisco. Aber der Sitz des Präsidenten der Föderation, so rum, ist in Paris und da werden sie geehrt. Achso, was ich noch vergessen hatte zu sagen, dass die Verkleidung ja nicht so gut funktioniert hat von Burnham und so, denn sie werden ständig darauf angesprochen, die Föderation hat hier nichts zu suchen. Was dieses ganze, wir verkleiden uns, sofort nichtig macht.
Ja, kann halt sein, dass Menschen gleich Föderation sind und dass sie halt deswegen einen relativ niedrigen Handelsstatus auch haben. Also auch wenn sie vielleicht grundsätzlich als Händler anerkannt sind, sind sie trotzdem irgendwie schlechte Händler bei Menschen und irgendwie Föderation und dem kann man ja eigentlich nicht über den Weg trauen.
Okay. Ich habe mich auch gefragt, warum da niemand die Autoritäten irgendwie informiert und mal sagt, hey, hier sind übrigens Menschen, vielleicht wollen sie die verhören oder so, es können ja Agenten sein. Naja. Diese Folge hat einfach...
Es sind Kriegszeiten, da guckt man nicht so genau hin.
Ja.
Andere Sachen zu tun. Gibt ja vielleicht auch eben keine Autorität, weil ja alle zerstritten sind und jeder kümmert sich nur um seins und da ist halt dieser Handelsposten in seiner eigenen.
Obwohl, ja, man sieht doch schon viele Klingonen, aber es ist ja der Abschaum natürlich.
Ja, das scheint, genau, ja. Scheinen ja eher so die Vogues zu sein.
Auf jeden Fall werden sie geehrt. Die Leute von der Discovery.
Ja, Burnham hält ihre Rede zu Ende, die wir ja schon zu Anfang gehört haben.
Und man muss einfach nur Nein sagen. Nein zu Angst, Nein zu allen anderen. Und wir sagen aber Ja zu den Mitmenschen. Seltsam war bei der ganzen Rede, dass sie mit dem Rücken zum Publikum stand und dann die drei Hanseln da angeguckt hat. Cornwall und noch irgendwie zwei andere hochrangige Sternflottenleute. Und ja, dort dann so ihre Rede hält. Und warum sie jetzt auch der Sprecher der Crew ist, habe ich nicht so ganz verstanden. Denn sie wird ja nicht besonders geehrt, sondern ja, wird halt auch geehrt als Teil von all den anderen Leuten. Und vielleicht sollte der Captain dann eher was sagen, nämlich Saru. Was mich auch noch verstört hat, ist, dass dann Cornwall und Michael sich offensichtlich abgesprochen haben müssen, denn Cornwall erzählt dann, für besondere Leistung erhält Tilly, wird ins Kommandoprogramm aufgenommen. Saru wird Acting Captain und Kalber bekommt auch die Ehrenmedaille. Und sie sagt immer dazwischen, ja, dazu sagen wir ja und ja. Ich glaube, ich werde die ganze Rede am Ende nochmal einspielen, um einfach, wie dumm es ist. Wie dumm.
Ja, sehr gerne.
Es reicht einfach nur, nein zu sagen und ja zu anderen Sachen.
Oh Gott. Ja. Der Grund, warum sie vielleicht zu den Föderationsführern spricht, weil die vielleicht die Ansprache am ehesten brauchen. Die haben sich ja mal hin dafür gehabt, mal eben so einen ganzen Planeten auszulöschen.
Ob Michael die einfach erpresst hat vielleicht? Ich werde das veröffentlichen und ich könnte ja Commander oder vielleicht sogar Captain oder Admiral werden. Ja.
Wahrscheinlich nicht, aber ja.
Alle halten ihre Auszeichnungen, alle sind lustig. Achso, ja, es kommt noch Sarek und Amanda, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, welche Frau das gerade von Sarek ist. Ich glaube Amanda. Ja, die unterhalten sich noch ein bisschen über Menschlichkeit und dass Michael nun weiß, warum es gut ist, auch Mensch zu sein. Und nicht nur Vulkanier. Mhm. Und ich dachte, das hätten wir ja schon irgendwie ganz zu Anfang geklärt. Wo sie so sehr vulkanisch getan hat, als sie auf die Discovery, auf die Shenzhou kam. Und dann sieht man sie halt 6 Jahre später und sie ist ein bisschen lockerer. Ja, und nimmt quasi nur das Positive von den Vulkaniern mit. Ich habe das nicht verstanden. Hast du da nähere Einblicke?
Nein, ich glaube, da war auch nicht viel zu verstehen. Das sollte einfach nochmal ein bisschen Gefühlsdusel sein. Das war ja auch nichts irgendwie, was wir jetzt besonders im Fokus hatten, dass sie das gesagt hat. Halt.
Sarek nennt sie Tochter, was ganz schön ist, was aber nicht erklärt, warum Sarek 10 Jahre später noch immer noch angepisst auf Spock ist. Und sehr unterkühlt ist bis zum Ende, also ja, bis zu seinem Tod tatsächlich, hat er eine schlechte Beziehung zu seinem Sohn. Aber seine Ziehtochter, die findet er jetzt super und entschuldigt sich noch bei ihr. So, ja, ich hätte auch fast Völkermord begangen. Naja, kann passieren.
Ja, er begründet das ja sogar noch, oder? Sagt er nicht irgendwie, es war das, was am logischsten schien oder so? Oder
ja, aber es ist nicht menschlich.
Wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, kann man so entscheiden.
Vielleicht kommt deswegen das ganze Logik-Mensch-Getue. Ja.
Danke immerhin, dass du uns davor bewahrt hast. Sagt das überhaupt? Weiß ich nicht genau.
Wir haben unsere Prinzipien jetzt nicht aufgegeben und hatten einfach auch verdammt viel Glück. Ne? Hätte ja auch sein können, dass das nicht klappt, dieser Plan. Naja, die Erde dankt's dir. Alle gehen wieder zurück auf die Discovery und auch Sarek wird mitgenommen, weil er noch nach Vulkan möchte, um sich die Heimat anzugucken. In einem Nebensatz wird uns noch, glaube ich, versucht zu erklären, warum wir in der nächsten Staffel Discovery den Sprungantrieb nicht mehr sehen werden. Denn Stamets sagt, ja, jetzt versucht die Sternflotte hier auch einen nichtmenschlichen Navigator zu bauen. Und so lange bin ich auch ganz zufrieden, wenn wir einfach nur mit normaler Geschwindigkeit reisen. Ja, und wenn das jetzt der Nebensatz sein soll, der uns erklärt, warum wir jetzt von dem Spornantrieb nie wieder was sehen, dann ist das total bekloppt.
Ja, können wir gleich noch weiter drüber nachdenken.
Bist du eingeschlafen zwischenzeitlich?
Nö, aber mich ärgert das, was danach kam, viel mehr, deswegen.
Ah, okay, ja. Okay.
Ich fand das mit dem Spornantrieb jetzt irgendwie nicht mehr so dramatisch.
Auf jeden Fall, na gut, jedes Mal, wenn sie jetzt in einer Gefahrensituation sind und irgendwo schnell hin müssten vielleicht, könnte man jetzt fragen, mein Gott, steig doch in das Scheißding ein, das kannst du ja offensichtlich ganz gut bedienen. Oder haben sie das jetzt rausmontiert? Vielleicht erfahren wir es in der nächsten Staffel. Naja, die Folge endet. Erzähl du bitte, wie die Folge endet.
Sie sind noch auf Warp und es kommt ein Notruf, aber irgendwie schlecht im Empfang oder ja, die Signatur kommt auch nicht so richtig durch. Man kann dann schon Teile der Signatur sehen. NCC 17, dann weiß man nicht weiter und es ruft Captain Pike. Oh, es ist die Enterprise.
Unter Captain Pike.
Ja. Mhm. Genau, und wir sehen sie dann tatsächlich, die Enterprise. Wir sehen ein anderes Schiff. Und ja, das war's. Wir wissen noch nicht mal, warum er jetzt gerufen hat. Was der Notruf war, ist einfach nur, sie sind jetzt da und oh, jetzt kommt die Enterprise. Was für mich so war, Discovery vorbei, jetzt geht's weiter mit Enterprise.
Das wäre cool. Das wäre tatsächlich cool. Das ganze Team wird ausgetauscht. Wir machen jetzt Pike und Spock nur noch.
Da erfahren wir vielleicht auch viel mehr. Denn die Discovery ist ja eigentlich auf dem Weg, ihren neuen Captain aufzunehmen. Ja. Bei Sternbasis irgendwas, glaube ich.
Gibt ja nicht mehr so viele Sternbasen.
Ja, das verraten sie auch noch nicht mal, welchen Captain sie da jetzt so bekommen. Das ist ein großes Geheimnis. Warum? Ich meine, es wird ja eben wahrscheinlich nicht Pike sein oder Kirk oder Spock, sondern irgendwer, den sie sich ausdenken müssen. Und sie sagen uns damit nur, wir haben uns diese Person noch nicht ausgedacht, deswegen verraten wir es noch nicht. Und ja, von daher war das halt, sie hätten auch einfach irgendeinen Namen sagen können.
Ja, genau, richtig. Und das hat mich so geärgert, wirklich, weil ich dachte noch, ich habe auf die Uhr geguckt, es sind noch 6 Minuten, glaube ich, als gesagt wurde, und dann nehmen sie ihren Sternflotten-Captain auf. Da ist so in 6 Minuten, das wird ja wohl noch schaffbar sein, einfach mal diesen Captain aufzusammeln. Und dann versaubeuteln sie das mit diesem ewig langen, hingezogenen Reveal von uns ruft die Enterprise. Das ist ein gestörtes Signal. Und langsam kommt die, ja, wie du gerade erzählt hast, ne? Und vor allen Dingen, sie wissen ja auch, wer der Captain ist. Das ist ja für die kein Geheimnis, sondern das ist ja nur für uns, für den Zuschauer ein Geheimnis. Sie werden ja wohl einfach mal den Namen nennen können.
Hatte ich nicht den Eindruck, dass sie das unbedingt wissen.
Echt? Okay. Wird denn das vorher nicht gesagt?
Keine Ahnung. Geheimhaltungsstufe, weil diese Person einfach irgendwo zwischendurch aufgegabelt wird und er somit schon mal die Crew inspizieren kann, inkognito, um dann allen ein Bild ihrer wirklichen Arbeit zu geben oder ein Feedback, wenn sie sich nicht beobachtet fühlen. Ne, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.
Ich hätte jetzt auch gedacht, dass einfach auch Saru Captain wird und das hätte auch gereicht. Also wäre auch okay gewesen einfach. Der hätte sich noch ein bisschen entwickeln können. Aber warum sie uns jetzt noch eine neue Figur vorsetzen?
Kann ich ja darauf antworten, was denn jetzt meine Idee dazu wäre. Wir finden ja Saru tatsächlich auch gar nicht so toll. Und da ist ja auch irgendwie eigentlich alles so erzählt. Es sei denn, er macht noch wieder 50 Wandlungen durch in seinem Charakter. Und wir haben ja jetzt an sich 2 Commander. Einmal Saru und Burnham. Und an sich hat es nur einen Commander, weil der Commander ist der erste Offizier.
Ja, das stimmt. Saru war ja vorher sicher.
Wissenschaftsdings?
Ja, Wissenschaftsoffizier, genau. Und das macht ja jetzt Michael eigentlich, glaube ich.
Ja, sie hatte so ein bisschen Expertise da oder ja, hatte diesen einen Posten. Und ja, aber sie wäre jetzt ja, sie wurde wieder in den Rang eines Commanders befördert, den Saru auch hat. Bloß, dass Saru jetzt gerade kommissarisch Kapitän ist, Captain, wird der aber dann hinfällig, wenn sie einen neuen Captain aufnehmen, haben sie also 2 Commander. Einer von beiden kann es nur sein und die Hauptfigur ist nun mal Burnham.
Ja, und vor allen Dingen beide, also Saru war ja vorher auch Wissenschaftsoffizier. Das heißt, beide sind in Wissenschaft und die haben immer noch keinen neuen Sicherheitschef. Also irgendwie ist ein Posten doppelt besetzt und einer fehlt. Obwohl der asiatische Offizier, dessen Namen einmal kurz genannt wurde, der war dann für den Abschuss von Torpedos auf jeden Fall verantwortlich. Naja, wie gesagt, wir kennen halt den Rest der Crew einfach nicht und jetzt haben wir auch noch auch die wenigen noch verloren, die wir kennen. Ich weiß wirklich nicht, wie das werden soll und wie das in der alten Serie war. Spock da auch nicht offiziell erster Offizier. Ich glaube, die Rolle des ersten Offiziers gab es erst in TNG, glaube ich. Ne? Und Spock war da einfach nur, ja, schon der zweite Mann, also der Rangfolge nach.
Ja.
Aber es gab da nicht so Nummer 1.
Ja, denn ich glaube, ziemlich häufig die Brücke übernehmen musste Mr. Sulu.
Das stimmt, ja. Und Spock wird auch noch oft Nummer 2 genannt von Kirk, meine ich. Das hat mich schon immer irritiert, weil sie damals halt noch nicht so richtig die... Naja, sie haben es nicht so wie bei TNG gemacht. Da gab es ja Nummer 1 einfach und das war halt Nummer 1. Das war halt so seine feste Position auch. Da konnte auch niemand anders Nummer 1 werden.
Ja, aber wahrscheinlich wollte Kirk selber die Nummer 1 sein. Er ist halt die Nummer 1. Dann sagt er auch nicht zu wem anders Nummer
1. Ja, genau, richtig, ja.
Der Nummer 2, der Spock.
Ich bin null.
Klingt aber auch nicht so.
Ja, und dass sie jetzt auch am Ende die Enterprise rausholen aus der Mottenkiste, das lässt nichts Gutes an. Denn wie wollen sie jetzt in die nächste Folge einsteigen? Also, dass man Spock halt sieht, ne? Das ist das Minimum. Oder sie erzählen uns, oh, das war aber ein Abenteuer mit der Enterprise. Naja, jetzt gehen wir weiter und sammeln unseren Captain auf. Oder 4 Monate später, 6 Monate später.
Ja. Ja, was ich mich fragte, als die Enterprise auftauchte, warum taucht die da jetzt auf? Warum ist die nicht schon viel früher da gewesen? Denn ja, es ist ein Föderationsschiff, also ein Forschungsschiff, aber ist ja schon nicht das Flaggschiff, aber ist ja schon eins der Guten und eben auch eins der gut Bewaffneten. Warum hat das nicht schon vorher am Krieg teilgenommen? Oder wo, ja, vielleicht erzählen sie uns das dann in der nächsten, wo die Enterprise war. Aber eigentlich können sie das auch nicht machen, weil es heißt Discovery und nicht Enterprise.
Ja, richtig.
Ja, wo war dieses Schiff?
Jetzt könnte auch mal Discovery anfangen, mal zu discovern, denn noch gab es da gar nicht so viel zu discovern. Und auch, ich fand es auch komisch, wie die Schiffe sich gegenüberstanden. Erstmal sah die Enterprise nicht so aus, als wenn sie in Not wäre. Und also sah keine Beschädigungen zum Beispiel. Und sie standen sich auch wirklich sehr nahe gegenüber die Schiffe. Ich weiß gar nicht, wie es dann weitergehen sollte. Da müssen sie ja ganz extrem ausweichen, beide Schiffe, damit sie sich, die waren ja Nase an Nase quasi. Oder einer muss den Rückwärtsgang einlegen. Die Enterprise hat auf jeden Fall einen Rückwärtsgang. Das haben wir schon mal gesehen. Als wenn sie rückwärts aus dem Sternendock rausfliegt.
Ja.
Ah. Na gut, okay. Ja, ich weiß nicht, was sie damit anfangen wollen. Und fand es jetzt auch billig, dass sie dann auch mit der Star Trek-Musik geendet haben. Also sie haben ja dann von der Originalserie die Musik. Weil es sich auch nicht nach Star Trek anfühlte. Die ganze Episode einfach nicht.
Das stimmt.
Und dann mit der Musik zu enden, ist dann einfach nur, ja, kann ich auch einen Star Wars-Film mit der Musik enden lassen? Hab dasselbe Gefühl von Star Trek. Das ist halt die Musik davon. Erinnert man sich dran, mag man vielleicht, aber wenn da vorher nicht was gekommen ist, dann gibt es auch keinen emotionalen Anklang. Ja, und das war das Ende der Folge. Fertig. Wie hat sie dir gefallen, Achim?
Ja, ich habe da gleich da eine Formulierung gefunden. Ich glaube, sie war in etwa lame.
Ja, das trifft ganz gut.
Es war keine spannende Folge. Es ist, bis auf eben diese eine jetzt schon mehrfach genannte Sache, nichts Überraschendes passiert.
Ja, es hat sich auch überhaupt nicht wie ein Finale angefühlt. Also es wurden zwar Dinge zusammen wirklich abgeschlossen, ja, aber dann auch wirklich mit dem Holzhammer. Es gab keinen Knalleffekt, kein großes Finale, nichts, wo nochmal die Emotionen hochgekocht sind, sondern das haben sie alles schon vorher im Grunde immer so in Einzelepisoden erledigt und jetzt war es nur noch so, okay, wir müssen jetzt die Klingonen loswerden, wir müssen die Crew zusammenschweißen und Burnham muss am Ende nochmal schnell wieder in den Rang gehoben werden. Wie erreichen wir das? Ja, das machen wir so und so. Okay, fertig. Wir haben es erledigt. Puh. Wir haben es erfolgreich zu Ende gebracht.
Wobei man natürlich sagen muss, die Wiederbesetzung als Commander war tatsächlich ja sehr Star Trek-typisch. Wir haben einen Eintrag einfach mal gelöscht. Das ist quasi nie passiert. Sie sind wieder Commander. Das kennen wir auch schon.
Und auch die Rede vor dem Föderationsrat, das hat Kirk auch ein paar Mal gemacht. in jeder Variation. Genau, also es hatte schon Star Trek-Elemente, ne? Aber die hat sich's einfach nicht verdient. Kirk hat es sich verdient halt, indem er 2 Filme lang gekämpft hat. Da hat er sich seine Medaille, seinen Captainsrang zurückverdient. Also ich glaube, auf der Suche nach Mr. Spock und dann der 2. Film, ach, zurück in die Vergangenheit oder in die Gegenwart. Genau, am Ende davon erhält er dann seine Captainswürde zurück. Ja. Ich glaube, in der Originalserie passiert das nicht so häufig und in TNG auch nicht, oder kann ich mich nicht daran erinnern. Naja. Und in den neuen Star Trek-Filmen haben sie es auch eingebracht. Und sie haben auch nichts Neues aufgebaut, ne? Also nicht irgendwie, das ist jetzt unsere Mission, sondern die Mission ist jetzt Captain abholen, um dann was zu machen genau? Ist das jetzt wieder ein Schiff mit Forschungsprojekten?
Tralala.
Was treiben wir denn eigentlich? Haben wir eine 5-Jahres-Mission? Bei Star Trek gab es zumindest immer diese 5-Jahres-Mission oder Entdecken und so weiter. Das wurde dann mal vergessen, mal nicht. Mal war es dann nur Taxi wieder und hat Personen von A nach B begleitet. Aber zumindest gab es im Hintergrund immer diese Missionen. 5 Jahre unterwegs. Ja. Und das haben sie jetzt hier irgendwie nicht. Auch das haben auch vieles noch nur angedeutet und nicht abgeschlossen, das mit den schwarzen Uniformteil, die schwarzen Sternflottenabzeichen. Mhm. Das haben sie jetzt uns auch immer noch nicht erläutert. Das mit den Hippie-Planeten hat auch irgendwie keine Rolle mehr gespielt. Also, ach, ist alles scheiße, ist das doch. Und Georgiou, dass Georgiou auch halt wieder in der Welt rumreist, das heißt, wir sehen sie dann in der 2. Staffel schon wieder und ist dann der große Bösewicht, der dann sich mit Matt zusammentut oder so und der Tunichtgut der Woche ist.
Ja, die werden wir wahrscheinlich wiedersehen. Vielleicht versucht die sich über Menschen ranzuholen.
Ja, so, ja, mit Khan, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also ich hoffe nicht, dass die Khan dann nehmen, aber dann genetische Experimente macht oder so. Sich mit den Klingonen nochmal zusammenschließt, um die Erde zu zerstören. Oder halt, also womit in der 1. Folge von Star Trek sehen wir ja, wie Captain Georgiou und Michael auf diesem Wüstenplaneten sind. Und dann fragt sie halt, ja, wenn wir jetzt diesen unseren Beam-Zeitpunkt verpassen und wir jetzt 85 Jahre oder so hier bleiben müssen, da fragt Georgiou, Michael, was würdest du machen? Und Michael sagt halt, ja, ich würde mich hier anpassen und so weiter und so fort. Und Georgiou sagt von sich, ja, ich würde versuchen zu entkommen. Und jetzt stellt sich mir die Frage, wird Georgiou versuchen, wieder in die andere Realität zu kommen, also in das Spiegeluniversum oder andere Spiegeluniversen zu finden? Was ist ihr Plan? Man weiß gar nicht, was ihre Motivation so richtig ist. Auch nicht für die Föderation zu arbeiten vorher, wusste man auch nicht genau. Was haben sie ihr denn jetzt versprochen? Die Freiheit oder ein Kommando? Geld?
Freies Geleit.
Ja, okay. Insofern freue ich mich nicht, Georgiou wiederzusehen, aber sie haben sie jetzt noch in der Welt gelassen, deswegen muss sie auch zwangsweise wiederkommen.
Ja, also es ist für mich eigentlich alles irgendwie zu egal. Also ich bin jetzt nicht gespannt auf die nächste Staffel. Auch nicht irgendwie, dass ich denke so, oh Gott, was haben die jetzt da gemacht? Was für ein Scheiß. Sie haben jetzt ja irgendwie ja alles, kann jetzt alles Mögliche passieren.
Ja, das ist richtig.
Haben sich halt dadurch völlige Narrenfreiheit geschaffen. Dadurch, dass sie halt nichts aufgenommen haben. Motivieren nicht für die 2. Staffel, aber halt auch irgendwie nicht, dass man sagt so, ach.
Nee, genau, richtig, ja. Das stimmt. Und vielleicht haben sie dann nochmal ja, das Interesse, irgendwie neue Schreiber oder einen einheitlichen Schreibstil zu bekommen. Weil in dieser Folge war ja irgendwie, oder in dieser Staffel war ja das Problem, dass der Creator des Ganzen irgendwie halt relativ zu Anfang abgesprungen ist oder entlassen wurde und das dann so halb übergeben hat, während er im Schreiben war. Und die dann offensichtlich mit seinen Sachen nichts anfangen konnten oder nichts anfangen wussten, worauf es da hinausläuft und haben es dann halt irgendwie abgekürzt und haben da auch die Matt-Episoden müssen sie reingeschrieben haben, einfach als Filler, Das kann ich mir nicht anders vorstellen, weil der hatte jetzt auch gar keine Relevanz und ja, es war nichts über kein übergreifendes Motiv auch zu finden in dieser Staffel. Am Ende wird uns jetzt erzählt, das wäre ihre Menschlichkeit gewesen. Habe ich jetzt vorher nicht nirgendwo gefunden, was nun die Menschlichkeit damit zu tun haben soll. Ja, na gut. Die Folge hätten wir jetzt damit beendet. Ich würde ganz gerne nochmal so einen Staffelüberblick machen wollen. Ja. Also nicht heute, sondern irgendwann mal so die nächsten Tage, Wochen. Wenn man so drüber nachgedacht, wenn ich nochmal drüber nachgedacht habe, was uns diese Staffel jetzt eigentlich erzählen wollte. Genau, das kündige ich jetzt mal so an. Und vielleicht können wir noch mit Annika konferieren, was die da zu meint. Ja.
Wir warten mindestens 10 Zuschriften ab, die wir dann mit aufnehmen können.
Ja. Also sehen.
Aber bitte auch 10 Zuschriften zu unterschiedlichen Themen.
Ja, natürlich. Bitte, das darf ich nicht wiederholen.
Soll nicht immer heißen, CT-Aale sind super und auch keine Rezeptvorschläge zur Bereitung von CT-Aalen.
Ach doch, das würde ich sehen wollen. So. Man kann sicherlich, muss ihn nicht nur braten, man kann da sicherlich auch noch leckeres, anderes Zeug noch machen.
Dünsten.
Ja, genau. Schönen Salat dazu machen, raspeln.
Salate, Dressings aus dem alten Oben.
Ah. Okay, wir sehen uns bei Staffel 2, Achim.
Ja, ich werde dich hören und sehen tun wir inzwischen euch auch noch bestimmt.
Wenn wir alle mal wieder gesund werden.
Tschüss.
Okay, tschüss.
Und nicht auf.
Der Vorabend der Schlacht ist vorbei. Und trotzdem stelle ich mir nun dieselbe Frage, die die junge Soldatin dem alten General vor vielen Jahren gestellt hat. Wie besiege ich die Angst? Die Antwort des Generals lautete, man kann die Angst nur dann besiegen, indem man ihr sagt, nein. Nein. Wir werden nicht abschweifen vom Pfad der Rechtschaffenheit. Nein. Wir werden nicht gegen jene Regeln verstoßen, die unser Schutzwall gegen niedere Instinkte sind. Nein. Wir werden nicht zulassen, dass die Verzweiflung unsere moralische Autorität zerrüttet. Ich habe gegen all das verstoßen. Es heißt, das Leben gewährt keine zweiten Chancen. Meiner Erfahrung nach entspricht das der Wahrheit. Und deshalb müssen wir immer nach vorne sehen. Wir alle müssen zu Fackelträgern werden. Wir alle müssen ein erhellendes Licht auf den Pfad zu dauerhaftem Frieden werfen und werden fremde Welten und neue Zivilisationen entdecken. Ja, das ist die Vereinigte Föderation der Planeten. Heute ehren wir Ensign Sylvia Tilly. Sie sind aufgenommen in das Kommandotrainingsprogramm der Sternenflotte. Ja. Das ist die Sternenflotte. Lieutenant Commander Paul Stamets, Medical Officer Hugh Korber. Ja, das sind wir. Commander Saru, Sie erhalten als erster Kelpianer die Ehrenmedaille. Und wer wir immer sein werden.